Lederhosensaga von Boris von Münchhausen. Es war ein alter, schwarzbrauner Hirsch. Großvater schoss ihn auf der Pirsch. Und weil seine Decke so derb und dick, stiftete er ein Familienstück. Nachdem er lange nachgedacht, ward eine Hose daraus gemacht. Denn Geschlechter kommen, Geschlechter vergehen, hirschlederne Reithosen bleiben bestehen. Er trug sie 23 Jahr. Eine wundervolle Hose es war, und als mein Vater sie kriegte zu lehen, da hatte die Hose gelernt zu stehen. Steif und mit durchgebeulten Knien stand sie abends vor dem Kamin. Schweiß, Regen, Schnee, ja, mein Bester, eine lederne Hose wird immer fester. Und als mein Vater an die 60 kam, einen Umbau der Hose er vor sich nahm, das Leder freilich war unerschöpft, doch die Büffelhornknöpfe waren dünn geknöpft, wie alte Groschen, wie Scheibchen nur. Er erwarb eine neue Garnitur. Und dann, allmählich, machte das Reiten ihm nicht mehr den Spaß wie in früheren Zeiten. Besonders der Trab in den hohen Kadenzen ist kein Vergnügen für Exzellenzen. So fiel die Hose durch Dotation an mich in der dritten Generation. Ein Reiterleben in Niedersachsen. Die Gaben der Hose waren wieder gewachsen. Sie saß jetzt zu Pferde wie aus Guss und hatte wunderbaren Schluss. Und abends stand sie mit krummen Knien wie immer zum Trocknen am Kamin. Aus Großvaters Tagen herüber klingt eine ferne Sage, die sagt und singt, die Hose hätte in jungen Tagen eine prachtvolle grüne Farbe getragen. Mein Vater dagegen, weiß ich genau, nannte die Hose immer grau. Seit 1900 ist sie zu schauen etwa wie guter Tabak, braun. So entwickelt sie fern jedem engen Geize immer neue ästhetische Reize. Und wenn mein Ältester einst sie trägt, wer weiß, ob sie nicht ins Blaue schlägt. Denn fern im Nebel der Zukunft schon seh ich die Hose an meinem Sohn. Er wohnt in ihr, wie wir drin gewohnt, und es ist nicht nötig, dass er sie schont. Ihr Leder ist gänzlich unerschöpft. Die Knöpfe nur sind wieder durchgeknöpft, und er stiftet, folgend der Väter Spur, eine neue Steinnussgarnitur. Ja, Geschlechter kommen, Geschlechter gehen. Hirschlederne Reithosen bleiben bestehen. In der letzten Folge hatte ich ja unsere unnachahmliche Soufflöse Ulrike Deschler zu Gast, mit der ich mich über die hohe Haltbarkeit von Fontanes und anderen Versen in den Windungen des Langzeitgedächtnisses unterhalten habe. Und als die Aufnahme schon abgeschlossen war, fiel ihr noch eine Ballade aus alten Tagen ein, an die sie sich ebenso gern zurückerinnert wie an den John Maynard. Und da ich meiner geschätzten Tanzdame keinen Wunsch abschlagen kann, sei dieses sentimentale kleine Poem hiermit nachgeliefert. Die entzückende Geschichte über eine unverwüstliche Krachlederne hat sich Boris von Münchhausen ausgedacht. Und das ist tatsächlich kein Künstlername. Wie es sich für einen Adligen gehört, trug er sogar mehrere klangvolle Vornamen. Boris, Albrecht, Konon, August, Heinrich, Freiherr von Münchhausen. Geboren ist er am 20. März 1874 in Hildesheim, in Niedersachsen, wie es das Gedicht schon verrät. Beim Namen Münchhausen kommt einem natürlich sofort der als Lügenbaron in die Geschichte eingegangene Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen in den Sinn, der, wer wüsste es nicht, von 1720 bis 1797 gelebt hat. Der gute Börries ist allerdings kein direkter Nachkomme seines fantasievollen Vorfahren. Bereits Mitte des 13. Jahrhunderts hatte sich das 1183 erstmals urkundlich erwähnte Adelsgeschlecht in eine schwarze und eine weiße Linie geteilt, die beide bis heute bestehen. Albrecht Konon August Heinrich entstammte der weißen Linie, während sein literarischer Urahn der schwarzen Linie angehörte, die dann wohl auch bei Hans Albers noch nicht endete. Zumindest das erzählerische Talent scheint er aber quer durch alle Linien vererbt zu haben. Der Name Börries hat übrigens gar nichts mit dem verwandt klingenden Boris zu tun, sondern ist die niederdeutsche Kurzform von Liborius, was so viel bedeutet wie »der einem Gott heiligt«. Was mein Name bedeutet, haben wir ja an anderer Stelle schon erörtert. Ich heiße nach wie vor Olaf Danner und mir ist vor allem dieser Balladen-Podcast heilig. Sie hören soeben die sage und schreibe schon 25. Folge von Danner tanzt. Wenn man sich ein bisschen in die Biografie des Herrn von Münchhausen vertieft, muss man leider feststellen, dass die weiße Linie an seiner Stelle nicht so ganz blütenrein geblieben ist, sondern leider einige unschöne, dunkle, wenn nicht gar braune Flecken aufweist. Sein Wikipedia-Eintrag ist ähnlich umfangreich wie der von Schiller oder Goethe, doch schon in der Einführungszeile steht es klipp und klar, von Münchhausen war Antisemit und Rassist. Das ist auf den zweiten Blick allerdings gar nicht so überraschend, wie es auf den ersten scheint, denn als erzkonservativer Aristokrat war er mit dieser abscheulichen Geisteshaltung schlicht auch ein Kind seines Standes und seiner Zeit. Im Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. Jahrhunderts wird Münchhausen daher auch folgerichtig als ein Vertreter reaktionären Gedankenguts bezeichnet, der in seinem Werk einen ritterlich-feudalen und junkerhaft polternden Lebensstil verherrliche. Immerhin kümmerte sich Börries von Münchhausen als sogenannter Neuromantiker um eine Wiederbelebung der Balladengattung. 1906 veröffentlichte er zum Beispiel die Abhandlung »Bausteine für die Ästhetik der deutschen Ballade«, worin er aber auch gleich die antinaturalistische Ausrichtung seines Schaffens unterstrich. Als Dichter knüpfte er leider nicht an die Kunstballade zum Beispiel eines Friedrich Schiller an, die er für ganz unzeitgemäß hielt, sondern orientierte sich an der Tradition der Volksballade, die er mit mythischen Versatzstücken verband. Er verstand seine Balladen als Heldenlieder und besang die germanische Sagenwelt sowie Göttergestalten der isländischen Edda. So wurde er spätestens während der Weimarer Republik zu einem herausragenden Vertreter der völkischen Literatur. Zwar selbst nie Parteimitglied der NSDAP, hat er später dann mit Feuereifer an der rassehygienischen Kulturpolitik der Nazis mitgewirkt. Schon 1932 gründete er die elitäre Deutsche Dichterakademie mit Sitz auf der Wartburg, die eine korrigierende Gegenkraft gegen die, seiner Meinung nach zu demokratiefreundliche und international ausgerichtete Preußische Akademie der Künste sein sollte. Weitere unappetitliche Details erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Nun fragt man sich natürlich gerade in diesen Tagen unwillkürlich, soll und darf man einem so belasteten Künstler heute noch ein Forum bieten? Diese Frage stellt sich ja bei vielen hochrangigen Künstlern. Richard Wagner zum Beispiel war unzweifelhaft antisemitisch eingestellt, dennoch werden seine Werke heute noch bewundert und aufgeführt. Ludwig Thoma verfasste üble antisemitische Hetzartikel. Trotzdem lauschen wir jeden Dezember andächtig seiner heiligen Nacht. Andererseits wurden vor gar nicht allzu langer Zeit zwei Bilder von Emil Nolde im Bundeskanzleramt abgehängt, weil der Maler ein überzeugter Nazi und Antisemit war. Da wollte sich die Kanzlerin wohl ganz spontan mal stilsicher zeigen. Ich bin ein entschiedener Gegner der Cancel Culture, dieser Unsitte, jegliche von der eigenen Überzeugung abweichende Meinung aus der öffentlichen Debatte zu verbannen. Und ich finde es auch äußerst problematisch, wenn die Werke von zweifelhaften Künstlern heute in Mithaftung genommen werden für die damaligen Verirrungen ihrer Schöpfer. Ich bin der Auffassung, dass ein Kunstwerk auch unabhängig von seinem Urheber betrachtet werden kann. Nicht losgelöst von ihm, aber doch im angemessenen Kontext. Gleichwohl müssen rassistische oder antisemitische Tendenzen selbstredend hartnäckig bekämpft werden, sollten sie in einem Meisterwerk auftauchen, im öffentlichen Diskurs sowieso. Die Lederhosensaga ist aber beileibe kein rassistisches oder antisemitisches Werk. Münchhausen hat die Ballade 1908 verfasst und sie in seiner Gesamtausgabe selbst unter der Rubrik Schwänke und Schnurren einsortiert. Wir haben es hier also mit einem vergleichsweise harmlosen Gedicht eines ansonsten zwiespältigen Schaffens zu tun. Die liebe Uli fiel übrigens selbst aus allen Wolken, als sie vom dubiosen Hintergrund des Lederhosen-Saga-Schöpfers erfuhr. Interessanterweise ist Börries von Münchhausen bis heute beileibe kein verfemter Autor. Seine Balladen finden sich nach wie vor in vielen Anthologien. Selbst Marcel Reich-Ranitzky nahm 2005 zwei Gedichte von ihm in den 5. Band seines Literaturkanons auf. Die Lederhosensaga war nicht dabei, aber das Gedicht »Jenseits des Tales«. Die Zeilen dieses Gedichts wurden 1924 vertont und als Lied dann auch gern von der Hitlerjugend gesungen. Und der Schlagersänger Heino erlangte mit diesem Lied 1965 seinen ersten Hit. Die Single wurde mehr als 100.000 Mal verkauft. Erst sehr viel später hat man es ihm zum Vorwurf gemacht, dass er sich bei NS-Liedgut bedient habe. Aber wie man sieht, hatte selbst der Kritikerpapst Reich-Ranitzky bei dem Text keine Bedenken. Man sollte halt doch immer etwas genauer hinschauen. Und das haben wir bei der Lederhosensaga ja nun getan. Die Kunst des Expressionisten Emil Nolde galt im Dritten Reich übrigens als entartet. Lustig, nicht? Wow.